Der erste Korintherbrief, Kapitel 15, könnt ihr gerne mal aufschlagen. Nur so als Vorspann, ganz kurz, wo der Apostel Paulus hier das wahrscheinlich älteste Glaubensbekenntnis formuliert. Und zwar ist es viergliedrig. Da sagt er im 1. Korinther 15, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Wir wollen Evangelium verkündigen am Tauernhof und in Gemeinden. Und dann sagt er, was ist Evangelium? Vers 3, denn ich habe euch vor allem, das heißt vor allem anderen, worüber wir reden und diskutieren, habe ich euch überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den 12 und dann den 500, in anderen Worten erlebt. Die vier Punkte ist Evangelium. Dass er für meine Sünden gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist am dritten Tag und heute lebt. Wer das glaubt, ist mein Bruder und meine Schwester. Alles andere ist Peripherie. Und es ist extrem entscheidend, finde ich, zunehmend, sich auf das Evangelium zu besinnen, auch in unserer Verkündigung, in unseren Streitfragen, die wir haben. Das hat alles seinen Platz, das ist überhaupt keine Frage. Aber besinnen, was ist unser Fundament? Und das ist Christus, gekreuzigt, auferstandene und der Lebendige, auch hier und heute. Wir beten noch kurz und dann schauen wir Körper, Seele, Leib, heute auf den Leib in besonderer Weise. Vater, ich möchte dir danken jetzt für die Zeit zusammen wieder. Herr, es ist uns bewusst, wie abhängig wir sind von dir, von deinem Reden, von deiner Offenbarung der Wahrheit. Und Herr, du möchtest Schüler, du wünschst dir Schüler, die dich so sehr lieben, dass sie dich ernst nehmen, dass sie hinterfragen, dass sie nachforschen. Und Herr, das wollen wir auch diese Tage tun. Aus Liebe zu dir, weil wir dich gerne haben und dich um Rat bitten wollen. Es ist so gut zu wissen, dass Bibellesen heißt, sich bei dir Rat holen, von dir lernen. Und das wollen wir auch jetzt tun, im Jesu Namen. Amen. 1. Thessalonicher 5, 23, unser Ausgangsvers. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das Anliegen für Gott, für seine Kinder ist, dass sie geheiligt, das heißt heil, geheilt werden und bewahrt bleiben an Körper, Seele und Geist. Wer die Bibel liest, der kann nicht übersehen, auch wenn man sonst gar nicht sieht, dass Jesus viele Menschen geheilt hat. Nicht Dutzende, sondern Hunderte, wenn nicht mehr. Wir lesen manchmal, und er heilte sie alle. Er hat sie körperlich geheilt, wie den blinden Mann, wie die verkrüppelten Personen. Er hat sie seelisch geheilt, wie die Frau am Brunnen, und geistlich, wie den Nikodemus. Und ich darf persönlich bekennen, dass ich in allen drei Bereichen eine Heilung erfahren habe dürfen. Ich bin als 15-Jähriger zum Glauben gekommen, unserer evangelischen Gemeinde in der Ramsau oben. Das ist bis heute meine Kirche, meine Gemeinde. Und bin Gott extrem dankbar, dass er mir Glauben geschenkt hat. Dass ich glauben durfte. Dass ich ihn erkennen durfte. Sein Geschenk. Und eine Beziehung, eine geistliche Geburt erfahren habe, wo ich einfach gewusst habe, Gott ist bei mir und ich gehöre ihm. Auch in den Jahren, wo ich ohne ihn leben wollte. Er hat mich nie ganz verlassen. Ich wusste irgendwie, er ist da. Das ist diese geistliche Heilung, wo ich durch den Heiligen Geist eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich habe auch eine seelische Heilung erleben dürfen. Ich war als Junge extreme Minderwertigkeitskomplex gehabt. Es hat mit vielen zu tun. Es ist jetzt nicht nötig, darüber zu reden. Es hat aber dazu geführt, dass ich Dinge getan habe, für die man sich schämt. Weißt, wenn man Blödsinn baut als Teenager, da habe ich genug, über manches lacht man und ist witzig. Und die jungen Leute, die sollen ruhig Blödsinn machen. Warum nicht? Auch unsere Bibelschüler, du, wenn die Blödsinn machen, ja mein Gott, das sind junge Leute, das, wenn sie da keinen Blödsinn machen, wann dann? Aber es sind eher Dinge, für die man sich schämt, die peinlich sind und wo man andere verletzt hat. Und das bestimmt halt, ich glaube, wir haben alle Minderwertigkeitskomplexe, da sitzt nicht einer herinnen, der keinen hat. Nur, glaube ich, werden wir mehr oder weniger eben davon getrieben und beeinflusst. Aber ich kann mich erinnern, ich war mal in Brisbane auf einer Konferenz, wo ich gesprochen habe, gemeinsam mit einem lieben Freund von uns, der Charles Price, wir waren da zu zweit, er ist inzwischen Pfarrer in Toronto. Und da sind wir einen Abend, haben wir ein Bier getrunken oder was, und dann hat der Charles mir erzählt, dass er als Junge einen ziemlichen Minderwertigkeitskomplex hatte und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, ist aber interessant, eigentlich bei dir merke ich wenig davon. So, ich kenne dich jetzt schon ziemlich gut, also Minderwertigkeitskomplex kann ich bei dir keinen großen entdecken. Und dann habe ich ihm erzählt, dass es mir eben ähnlich ging. Bei mir war es nur noch ein bisschen tragischer. Und dann hat er gesagt, du, bei dir sehe ich auch nicht viel. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, ja genau. Und dann zurück, ich war bei keinen Therapeuten, ich habe nie irgendwas gemacht, aber ich habe mich über die Jahre mit Gott und seinem Wort beschäftigt und entdeckt, ich bin sein geliebtes Kind und verinnerlicht. Und so auch eine Heilung erfahren dürfen an der Seele. Und ich habe auch, als ich Weihnachten 89 habe ich im Dauernhof begonnen. Und davor war ich ja 9 Jahre hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Ich war viele Wochen unterwegs auf Hütten und Ausbildungen geleitet und so weiter. Ich hatte nie Probleme mit der Haut. Ich wurde immer braun, ich brauchte nie irgendeine Sonnencreme oder irgendwas. Als ich am Dauernhof begann, kurz davor, ich konnte die Sonne nicht mehr ertragen. Es war keine Sonnenallergie, aber es war relativ schlimm. Ich musste sogar vom Gletscher runter, damals auf einer Hütte, wo ich Ausbildung machte. Und das war relativ tragisch. Unter der Haut war alles Wasser, es hat extrem gejuckt und es war extrem unangenehm. Ich bin von Arzt zu Arzt zu Arzt und jeder hat gesagt, ja, du verträgst die Sonne nicht, aber es ist keine Allergie, wir wissen nicht, was es ist. Und so konnte mir keiner auch wirklich helfen. Cortison halt vor allem, das hat es halt gelindert und ein bisschen eingedämmt, aber natürlich nicht geheilt. Die Haut ist eigentlich immer schlechter geworden dadurch. Und es kam dann so weit, ungefähr nach 1,5 Jahren war es dann so, ich konnte mein Haus nicht mehr verlassen ohne Gesichtsmaske. Das ist immer, Hannelore hat mir sowas genäht, hat es ihm drüber gegeben. Und dann ist aber noch schlimmer geworden, ich konnte nicht mehr Skifahren in unseren Gruppen, ich konnte nicht mehr abends kommen. Und über 2 Jahre habe ich immer Jakobus 5 gelesen. Wenn jemand krank ist unter euch, der rufe die Ältesten, sollen Sünden bekennen, füreinander beten, den Kranken salben und Gott wird ihn aufrichten. Ich hatte nie Frieden darüber, das zu tun. Und 89 dann, glaube ich, oder 90 war es, 90, weiß nicht mehr genau, da war es dann so weit, ich konnte kaum mehr aus dem Haus und habe ein paar angerufen, ein paar Freunde. Und die kamen und wir haben gebetet, wir haben uns Sünden bekannt, wir haben unser Babyöl auf mich draufgeschmiert und dann haben sie gebetet für mich und 2 Tage später war das tatsächlich weg. Also ich habe auch eine körperliche Heilung erfahren dürfen, wofür ich extrem dankbar bin. Eine Frau hat auch ein Problem gehabt, haben auch gebetet, da hat es nicht funktioniert. Aber interessanterweise auch bei der Annelore war es so, sie wurde nicht geheilt, sie hatte vor allem an die Arme und zum Teil am ganzen Körper so einen Ausschlag. Sie hat Krankenschwester gelernt und hat dann eine Allergie gegen Desinfektionsmittel gehabt. Sie hatte es dann 20 Jahre lang. vor ein paar Jahren ist es weggegangen, vor 3-4 Jahren, auf einmal war es weg. Aber 20 Jahre hat sie es getragen. Aber nach diesem Gebet war auch interessant, Gott hat sie aufgerichtet. Sie konnte viel besser damit umgehen. Auch nur rückblickend kann man das oft sehen. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ich bin ein beschenkter Mann. Ich durfte erfahren, Gott als meinen Heiland in Bezug auf Geist, Seele und auch Leib. Und man lernt in der ganzen Bibel, es ist Gottes Anliegen, dass seine Kinder gesund sind. Prinzipiell ist das Gottes Anliegen. Darum, wir haben den Vers schon gelesen, Exodus 15, 26, stellt Gott sich seinem Volk Israel vor und sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Gott stellt sich uns vor, dem Volk Israel und im weiteren Sinne dann auch uns, als unser Arzt. Als Jesus geboren wird in Bethlehem, lesen wir im Evangelium, euch ist heute ein Retter geboren. Das heißt, Gott stellt sich vor als unser Arzt, als unser Retter. Und durch seine Wunden, lesen wir im Jesaja 53, sind wir geheilt, weil er unser Arzt und Retter ist. Nun ist es so, dass manche von uns eine Erfahrung gemacht haben und Glaube braucht Erfahrung. Glaube baut nicht auf Erfahrung, aber Glaube braucht Erfahrung. Unbedingt. Ohne Erfahrung wäre keiner von uns, wo wir sind. Und nun ist es so, dass ich einiges erfahren durfte. Ich habe auch erlebt, dass wir für Leute gebetet haben, nicht geheilt wurden. Und das ist oft eine Sache, da gibt es liebe Menschen, die haben sicher mehr Glauben als ich, die folgen Jesus nach, wahrscheinlich mehr als ich, und die werden nicht geheilt. Ich denke an eine liebe Schwester hier vor Ort, die Gerti, die ist bereits 18 Jahre lang im Rollstuhl und hat jeden Tag Schmerzen. Und für die wurde bereits gebetet. Und die hat immer noch Schmerzen und ist immer noch im Rollstuhl. Ich verstehe es nicht, aber es ist ja so. Und aus diesem Grund, das ist oft ein Widerspruch für Menschen, sehe ich auch in der Seelsorge, wo sich Menschen von Gott abwenden oder sagen, mit diesem Gott kann ich nicht leben, das ist ein derartiges Paradox, damit kann ich nicht umgehen. Und das ist oft dann die Aussage, ich kann nicht an einen liebenden Gott glauben bei all dem Bösen und dem Leid, was in dieser Welt geschieht. Ich verstehe diesen Satz sehr wohl. Aber meine Antwort für diese Leute ist die, genau weil ich diesen Widerspruch in dieser Welt sehe, glaube ich an den Gott der Bibel. Weil die Bibel beschreibt nicht eine heile Welt. Die Bibel beschreibt nicht, dass jeder geheilt wird. Die Bibel beschreibt genau nicht, dass jeder gesund wird, sondern die Bibel beschreibt, dass sich die ganze Schöpfung sehnt nach Erlösung. Es ist eine gefallene Schöpfung. Und darum glaube ich an den Gott der Bibel. Denn das, was die Bibel beschreibt und ich in der Welt sehe, stimmt 1:1 zusammen. Römer 8, 22 ist dieser Vers, wo steht, die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf Erlösung. Und wenn man darüber nachdenkt, warum beschreibt Gott sich als unser Arzt? Aus einem einfachen Grund, weil wir krank sind. Wenn es keine Kranken gäbe, bräuchten wir keinen Arzt. Warum beschreibt sich Jesus als unser Retter? Weil wir verloren sind. Wenn es keine Verlorenen geben würde, bräuchten wir keinen Retter. Ich bin im Bergrettungsdienst, auch im Höhlenrettungsdienst. Ja, warum gibt es eine Bergrettung? Ja, weil es am Berg Verlorene gibt. Gäbe es keine Verlorenen am Berg, bräuchten wir keine Bergrettung. Und Jesus beschreibt sich uns gegenüber als unser Arzt und unser Retter. Und das ist die Geschichte, die ich sehe. Einerseits die Tragik der Sünde, die Tragik der Krankheit, die Tragik des Todes und andererseits die Realität des Retters und des Arztes. Und in dieser Spannung leben wir. Einerseits die Realität einer gefallenen Welt, andererseits die Realität eines lebendigen Gottes, der uns liebt. Das ist die Spannung auf dieser Erde, und solange wir auf dieser Erde sind, wird sich daran nichts ändern. Und ein wunderbares Beispiel dieser Realität des Lebens einerseits und das Eingreifen des Heilands andererseits haben wir in Johannes Kapitel 5. Schlagt es bitte alle auf, Johannes Kapitel 5, wo wir diese Spannung, diese zwei Realitäten so klar nebeneinander stehen haben. Johannes Kapitel 5, und ich lese mal die ersten paar Verse. Die Überschrift: Ein Fest der Juden und die Heilung eines Kranken am Teich. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Du findest jetzt in deiner Fußnote einen Vers 4, wo dabei steht, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmten Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das war zumindest eine Tradition. Ob es so war oder eine Tradition ist, Jesus erklärt das eigentlich gar nicht näher. Aber so war der Glaube. Und dann lesen wir in Vers 5, es war aber ein Mann dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 Jahre krank. Das war die Realität für diesen Mann. 38 Jahre lang ein Krüppel oder was immer er genau für ein Problem hatte. Man fragt sich oft bei Menschen wie diesem 38 Jahre krank, wo nimmt dieser Mensch überhaupt den Willen her, noch einen anderen Tag zu leben? Das ist mir oft ein Rätsel. Der lag ja schon jahrelang wahrscheinlich in diesen Säulenhallen mit den anderen Krüppeln. Wo nimmt dieser Mensch den Willen her zu leben? Er hat wahrscheinlich gebettelt, damit er durchkommt. Das ist auch nur nebenbei. Wir sind oft sehr schockiert, wenn ein Mensch sich sein Leben nimmt. Und zu Recht sind wir schockiert. Allein zwei meiner Schulklassenkameraden haben sich ihr Leben bereits genommen. Schon vor vielen Jahren. Waren beide sehr witzig. Sehr aufgeschlossen. Und alle waren schockiert. Und man ist schockiert, wenn sich so ein Mensch sein Leben nimmt. Aber wisst ihr, was mich eigentlich fast noch mehr überrascht? Warum sich nicht mehr Menschen das Leben nehmen? Ich kenne einige Leute, ich bin ja hier geboren, ich kenne hier ein paar tausend. Meine ganze Verwandtschaft, wir sind sowieso alle verwandt. Vor der Hochzeit sind wir draufgekommen, dass die Hannelore auch meine Großcousine ist, aber die Kinder sind halbwegs normal, ist okay. Aber ich kenne ein paar Leute hier, die sind derartig bitter, die mögen das Leben und die Menschen so nicht leiden, die jammern nur. Und ich frage mich, du, warum beendest das Ganze nicht eigentlich? Ich meine, das Leben ist sowieso nur Käse für dich. Wieso willst du noch einen weiteren Tag? Ich sage das nicht, aber ich denke es mir manchmal. Wieso willst du überhaupt noch einen Tag leben? Mich wundert es, dass sich nicht mehr Menschen ihr Leben nehmen. Und die Antwort, glaube ich, ist in einem Wort zu finden. Es kann nur die Hoffnung sein. Irgendeine Hoffnung, dass nächstes Jahr vielleicht doch noch besser wird. Wie dieser Mann 38 Jahre krank. Ja, was hat dieser Mann überhaupt noch für Hoffnung? Ich meine, wenn ich jetzt schon 38 Jahre da nicht reinkam, dann wird es nächste Woche auch nicht gelingen. Das ist wie wenn es hofft auf einen Lottogewinn. Und du hast keinen Schein ausgefüllt, so ungefähr. Ein Vers, der mir da sehr imponiert ist, im Römer 4,18, da lesen wir über Abraham. Er hat gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt. Den Satz müsst ihr euch mal durchdenken. Bei Abraham, es ging um den Isaak, er war ja 100, seine Frau 90, und Abraham hat sie angeschaut und gesagt, das schaut nicht gut aus. Hoffnungslos. Und sie hat ihn angeschaut und gesagt, bei dir schaut es noch schlechter aus. Hoffnungslos. Also wenn die sich gegenseitig angeschaut haben, ohne Hoffnung, aber gegen Hoffnung, haben sie auf Hoffnung hin geglaubt. Und das ist meine einzige Erklärung für diesen Mann und für viele andere Menschen, die mir begegnen, warum sie überhaupt noch weitermachen. Und dann lesen wir, das ist ein merkwürdiger Satz, zumindest fand ich ihn merkwürdig für viele Jahre. Jetzt ist dieser Mann 38 Jahre da, Krüppel, und dann kommt Jesus in diese Säulenhallen, Bethesda heißt übrigens Haus der Barmherzigkeit. Und als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit ihm steht, Jesus wusste es, lange Zeit, 38 Jahre, spricht er zu ihm, jetzt kommt der Hammersatz, ja, willst du gesund werden? Ja, gewaltig. Ich habe mir oft gedacht, also Jesus, jetzt weißt du, du bist ja der Messias. Der weiß ja, dass 38 Jahre krank ist. Ein Prophet, Jesus mehr als ein Prophet, der weiß das. Er weiß auch, dass er wahrscheinlich gesund werden will. Den Satz habe ich nie kapiert. Ich habe weitergelesen, aber ich denke, das ist ja wurscht, kapiere ich halt nicht. Finde ich wieder was ich kapiere. Aber über die Jahre, das ist ja das Schöne am Älterwerden. Das genieße ich irgendwie, man macht mehr Erfahrungen. Ich habe festgestellt in der Seelsorge, ich habe schon mit Leuten geredet, die sind sehr zornig, sehr bitter, die baden sich im Selbstmitleid. Und wenn du dann redest mit ihnen und du sie fragst, willst du gesund werden? Gibt es einige, die sagen, nein, ich will krank bleiben. Ich will weiter im Selbstmitleid baden, ich will weiter bekümmert werden und ich bleibe weiter ein Krüppel. Ich kenne Menschen, die sind so zornig. Undankbare Menschen, zornige Menschen, aus guten Gründen vielleicht. Zornige Menschen sind ja verletzte Menschen. Und du fragst sie, möchtest du geheilt werden? Na, ich bleibe lieber zornig und sterbe als bitterer Mensch. Es ist interessant, Jesus fragt diesen Mann hier, was ist dein wirkliches Problem? Was willst du, dass ich heile? Willst du gesund werden? Und die Antwort dieses verkrüppelten Mannes ist so gewaltig, da kannst du nur schlucken. Im Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Das war sein Problem. Er hatte niemand. Das erste Problem dieses Mannes war nicht seine Krankheit, es war seine Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Da ist niemand in diesen 5 Säulenhallen, kein einziger, der zu mir steht. Da ist kein einziger, der mich mal hineintragen würde. Ich habe niemand. Und Jesus spricht hier den Kranken in seiner Einsamkeit an. Und es ist, darum ist das Erste, was Jesus tut, er geht zu ihm und redet mit ihm. Er heilt ihn nicht gleich, er redet mit ihm. Willst du gesund werden? Und kommt ins Gespräch. Er begegnet seiner Einsamkeit. Herr, ich habe keinen Menschen. Und die zweite Antwort, die er ihm gibt, im selben Satz, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, Während ich aber komme, alleine, weil ich ja keinen habe, steigt ein anderer vor mir hinein. Das heißt, dieser Mann hatte durchaus Beziehungen in der Säulenhalle mit anderen Kranken und Krüppeln, aber die waren alle auf Rivalität. Wer ist schneller? Keine Barmherzigkeit im Haus der Barmherzigkeit. Eine Frage an dich und an mich. Hast du einen einzigen Menschen, bei dem du sicher bist, dass er dich liebt? Wirklich dich? Oder ist es so, ich muss meinen Wert täglich erkämpfen? Ich bin wertgeschätzt, weil ich so fleißig bin. Ich bin wertgeschätzt, weil ich so witzig bin. Weil ich so sportlich bin, weil ich so verlässlich bin. Ja, was ist, wenn du nicht mehr verlässlich sein kannst? Wegen einer Krankheit. Das ist die Frage, die wir ehrlich auch vor Gott nun stellen müssen. Wie definiere ich mich? Habe ich Beziehungen, die auf Rivalität, auf Konkurrenz aufgebaut sind? Oder habe ich Beziehungen, wo ich wirklich sicher bin? Ich weiß, ich bin geliebt. Und dann sagt Jesus den Menschen sein Wort. Er sagt hier im Vers 8, Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und etwas, das ist wunderbar bei Jesus. Das ist ein Grund, warum ich so gerne Christ bin. Jesus fordert den Kranken nicht auf und sagt, was, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt nimmst all deine Kraft zusammen, jetzt ich hilf dir ein bisschen, ich bring dich auf und tu halt nicht so blöd und du kannst es schon. Jesus macht keine Appelle. Hans-Joachim Eckstein, ein lieber Freund von mir, der hat gesagt, ein interessanter Satz, im Neuen Testament gibt es keinen einzigen Appell. Sondern wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, dann befähigt er dich aufzustehen, dein Bett zu nehmen und zu gehen. Das ist Evangelium. Seht ihr, wir Christen, wir haben es ja sehr viel mit diesen Appellen, den Aufforderungen. Wenn jemand depressiv ist, was sagen wir? Du, reiß dich ein bisschen zusammen. Geht da eh so gut. Verheiratet bist du auch. Reiß dich zusammen, das wird schon wieder. Wenn jemand mit Zweifel kämpft, dass er der Bibel nicht mehr glauben kann, sagen wir, du musst halt ein bisschen mehr vertrauen, geh halt ein bisschen mehr in den Gottesdienst und bete ein bisschen mehr, dann wird es schon wieder. Ist jemand krank, dann würden manche sagen, ja, dann bete halt ein bisschen mehr und glaube ein bisschen mehr, dann wird schon gesund werden. Wir sagen Menschen, ihr reißt dich zusammen, dann wisst ihr, was das Problem ist, die haben keine Muskeln mehr, weil die sind 38 Jahre krank. Die können nicht aufstehen. Und wir fordern dann Dinge und was dann passiert mit diesen Menschen, die werden noch einsamer, als sie ohnehin schon sind. Und das ist die Katastrophe, wenn wir immer nur fordern. Auch etwas, das ich über die Jahre lernen durfte, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe früher in einigen Predigen gehört, Jesus möchte bei dir die Priorität Nummer 1 sein. Jesus Priorität Nummer 1, dann kommt die Frau, die ist 2, dann kommen die Kinder, die ist 3 und dann kommt die Arbeit, die ist 4 und dann kommt der Sport oder was weiß ich, keine Ahnung, was sie dann haben. Und so geht man den Tag an. Man steht auf in der Früh, ah ja, Jesus ist Priorität Nummer 1. Zuerst mal Bibel lesen, stille Zeit, okay, jetzt habe ich den abgehakt, passt. Nein, nächstes Mal Frau, so, mit dir rede ich jetzt auch noch ein bisschen. Zweite abgehakt, meine Kinder, passt. Drittens, und jetzt kann ich die Arbeit gehen. So habe ich das verstanden, jahrelang. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Jesus hat null Interesse, deine Priorität Nummer 5 zu sein und er hat null Interesse, deine Priorität Nummer 1 zu sein. Wisst ihr, was Jesus will? Er will Herr sein in deiner Priorität Nummer 1, er will Herr sein in deiner Priorität Nummer 2 und auch in der Priorität Nummer 20. Und er will dir die Kraft geben, in diesen Prioritäten zu leben. Und das ist die Freiheit. Ich habe vor kurzem in einem Magazin gelesen von einem gewissen Dr. Benedikt Walter. Eine Person, die wöchentlich 60 oder 70 Stunden arbeitet, mag am Sonntag nicht mehr hören, was man noch alles tun sollte. Sie braucht in der Kirche Leute, die ihr helfen, zur Ruhe zu finden, die Gedanken zu ordnen, mitten im Stress Gott zu erkennen. Mitten im Stress Gott zu erkennen. Das ist der Punkt. Mitten in Priorität Nummer 3 zu wissen, Gott ist bei mir und Gott ist meine Kraft. Und das ist das Wahnsinnige an Jesus. Wenn er sagt, tu es, dann gibt er die Kraft, es zu tun. So wie bei diesem Mann hier. Und jemand hat auch mal so schön gesagt, ja, wir sind alle in einem Rennen unterwegs. Die Bibel gebraucht auch diese Worte und diese Konzepte von Athleten, von Laufen. Wir sind alle unterwegs. Aber wisst ihr, was die gute Botschaft ist? Wir starten auf der Ziellinie. Wir starten auf der Ziellinie. Ihr seid hinübergegangen. Ihr seid gerechtfertigt worden. Wir müssen es nicht erkämpfen. Christus hat es erkämpft. Das ist Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Alles andere ist, was uns wieder belastet, führt wieder zum Selbsttun. Und als der gelähmte Mann, das ist ja fantastisch, da, er steht auf und geht umher, das ist ein Wunder. So wie Gott gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht, das ist ein Wunder. So hat Gott zu diesem Mann gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, und er stand auf. Das ist ein Wunder. Das kann nur Gott. Ich habe schon viele Geschichten erhört von Heilungen. So eine Geschichte habe ich noch nie gehört. Ich habe Geschichten gehört, dass bei einem 5 cm der Fuß kürzer war und der wurde länger und alles. Es kann ja alles sein. So etwas habe ich noch nie gehört. Aber dann lesen wir da im Vers 9, und sofort wurde der Mensch gesund. Sofort wurde der Mensch gesund. Und er nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Shabbat, unser Samstag. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Es ist typisch Religion. Ihr Problem war, dass dieser Mann am Sabbat das Bett trägt. Das ist ja verboten, also du kannst nicht sehr gläubig sein. Dass der 38 Jahre krank lag, ist völlig egal. Ich war gerade vor kurzem in Deutschland auf einer Konferenz, war eine ganze super, super Zeit zusammen gehabt, ist jetzt egal wo. Aber da war dann Sonntag und ich bemühe mich natürlich, wenn Sonntag ist, das sind so feierliche Gottesdienste, da ziehe ich mich schon schön an. Wieder. Und da habe ich auch nichts dagegen. Ich ziehe immer meine österreichische Tracht an, dann brauche ich keine Krawatte, weil ich habe keine Krawatte. Aber das gefällt den Leuten und da habe ich kein Problem damit. Aber dann am Montag habe ich mich halt ein bisschen normalerweise angezogen. Dann kam eine ganz liebe Frau zu mir und sie sagt, wo haben Sie Ihr Jäckchen, das rote von gestern? Dann habe ich gesagt, so im Koffer. Ja, aber so wie Sie heute angezogen sind, das entspricht nicht ganz diesen heiligen Momenten. Dann habe ich gesagt, ja, das Leben ist hart. Aber wisst ihr, es ist oft interessant, wo hängen wir uns auf? Der trägt sein Bett am Sabbat, das ist ja verboten. Wie der sich anzieht, der kann ja nicht christlich sein. Und wir überhören komplett, worum es überhaupt geht. Und dann noch, und das gefällt mir extrem. Im Vers 11, er antwortete ihnen, das ist dieser Geheilte, antwortet diesen religiösen Pharisäern, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sie fragten ihn, ja, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Der hatte keine Ahnung, wer das war. Und wisst ihr was, für mich ist das der schönste Name Jesu. Der mich gesund gemacht hat. Ist das nicht der herrliche Name? Wenn du sagen kannst, wisst ihr was, meine Freunde, der mich gesund gemacht hat, mit dem bin ich unterwegs und der hat mir das gesagt. Auch wenn du den Namen nicht kennst. etwas Wunderbares hier in dieser Geschichte. Und darum die Frage an uns heute als Abschluss, die Frage Jesu an uns: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was willst du, dass gesund wird? Körper, Seele, Geist? Es ist gut, über diese Frage nachzudenken, es zu bewegen und auch darüber zu reden. Fühlt euch frei, dies zu tun. Dazu soll eine Woche wie diese sein. Bet nur kurz, lieber Vater, ich möchte dir danken für diese wunderbare Geschichte, wo du diesem Mann begegnet bist. Danke, Jesus, dass du auch uns heute fragst: Willst du gesund werden? An Geist, an Seele und auch an Leib. Danke, Jesus, dass du heute derselbe bist. Du bist auch heute unser Arzt. Du bist auch heute unser Retter. In dir ist kein Wandel. Und als solcher wollen wir dich lieben lernen. Und Herr, wir wünschen uns, dass wir sagen können: Der, der uns gesund gemacht hat, der hat uns gesandt. Dafür bete ich im Namen unseres Herrn und Heiland Jesu Christi. Amen.